Footballerei.
Guten Morgen, Footballerei.
Moin Moin, hier ist das Frühstücksei an diesem Montag nach der Woche 4 oder beziehungsweise das Monday Night Game. Und das Sunday Night Game steht noch aus, wie oft da schon in dem Frühstücksei hier. Das Sunday Night Game hänge ich nachher noch kurz dran, Jets gegen Chiefs. Mal gucken, wenn wir der NFL folgen, dann wissen wir, eigentlich denken alle, das wird ein klarer Sieg für die Chiefs, aber wahrscheinlich gewinnen das Ding am Ende noch die Jets. Ich sitze hier mit Chung, den hatte ich auch schon ein paar Mal zu Gast in der letzten Saison, der arbeitet bei RTL und wir waren heute zusammen in London bei dem London Game für die Übertragung von RTL und wir haben uns jetzt hier den ganzen Sonntag Football gegeben und sitzen jetzt im Hotelzimmer im schönen Ibis-Hotel und hatten einen schlechten Tag, weil wir sind beide Steelers-Fans, wie ihr wisst, wenn ihr das schon öfter gehört habt, ihr das Frühstücksei. Aber zu den Steelers kommen wir später. Erstmal, Chung, wie geht's dir sonst?
Ja, guten Morgen. Wie du gesagt hast, schön mit dir hier in London zu sein. Und ja, wir hatten eigentlich einen sehr coolen Tag, finde ich. Du hast recht, die Stimmung wurde getrübt durch das Spiel, auf das wir noch später zu sprechen kommen. Aber nee, es geht mir gut.
Es geht dir gut. Ja, trotz der späten Stunde, des langen Tages, den du zu arbeiten hattest. Aber das geht beim Football ja, da freut man sich drauf und dann geht das ganz gut, oder?
Absolut. Es war ein Traum, überhaupt hier zu sein. Es macht so einen Spaß, überhaupt diese Spiele zu übertragen. Und ich meine, das war auch, wenn das Spiel selber nicht jetzt der sportliche Highlight war, war das einfach eine Mega-Atmosphäre und einfach Spaß gemacht, in dem Team dieses Spiel zu übertragen.
Gut, dann habe ich heute noch was gelernt von unserem oder deinem Kollegen Jens, dass wir beide eigentlich Schalker-Fans sind im Football. Was hast du dazu zu sagen?
Der Junge hat keine Ahnung. Ist ja mein Bruder und ein RTL-Kollege. Ja, der Vergleich, die Steelers immer mit Schalke. Ich meine, klar, du kannst natürlich einen Ruhrpott-Verein nehmen. Die Steelers sind in der Form ja vergleichbar vielleicht mit dem Dortmund oder Ruhrpott-Verein oder Schalke. Er ist albern. Muss man gar nicht drauf eingehen. Das ist typisch Jens-Gedisse.
Okay, also er musste kurz nachdenken, aber dann habe ich es verstanden, was er meinte. Wir sind Schalke-Fans, die sich gelb ausgesucht haben, was ja eigentlich für Dortmund spricht. Aber gut. Gut, dann würde ich doch sagen, starten wir mal hier rein in diesen Spieltag. Man muss sagen, ich finde, ja, es ist die NFL, wie wir sie kennen. Es gibt einige Teams, die eigentlich vor der Saison komplett abgeschrieben waren, so wie es wie die Texans oder die Cardinals oder die Buccaneers auch, die eigentlich keiner auf dem Zettel hat und schwupps. Diese Teams überraschen dann doch und das zeigt immer wieder, man kann sich in der NFL auf eigentlich gar nichts, welche Predictions im Vorhinein verlassen. Ist schon eine Saison, wie wir sie eigentlich immer kennen. Auch der heutige Spieltag. Es gab Blowout-Wins, es gab krasse Comebacks, es gab zweimal Overtime, also es war wieder mal alles drin. Und wir fangen, würde ich sagen, mit den Night Games an einfach, die jetzt oder den späteren Abend spielen und schauen uns da als erstes mal die Chargers gegen die Raiders an, was ja immer ein Division-Duell ist, was hart umkämpft ist. Wenn man die letzte Woche gesehen hat, die Chargers mit dem ersten Sieg gegen die Vikings geholt sind 1-2, die Raiders sind auch 1-2. Das Spiel endete jetzt 24-17 für die Chargers. Wenn wir die Chargers Defense ist mit die schlechteste der gesamten Liga, also war für die Raiders, denke ich, heute auf jeden Fall was drin. Beide haben krasse Receiver, die Devonta Adams letzte Woche hat ein Mega Game mit 172 Yards und 2 Touchdowns gegen die Steelers, 13 Receptions und Keenan Allen hatte letzte Woche noch ein krasseres Spiel. Der hatte einen Passing-Touchdown, dann hatte er 18 Catches für 215 Yards und auch noch einen Touchdown. Also da standen sich heute zwei Großkupferte, wie man so schön in Bayern sagen würde, gegenüber. Jimmy Garoppolo war unter der Woche im Concussion-Protokoll gelandet. Hat man gar nicht mitgekriegt während des Spiels, oder? Dass er irgendwas hatte?
Nee, absolut. Der hat die Concussion gegen die Steelers bekommen, richtig?
Genau. Aber er hat dann irgendwie erst im Training ist er dann da hineingeraten. Genau, er hatte Kopfschmerzen, weil er schlecht gespielt hat, vielleicht sagte Chung gerade. Genau, der hatte letzte Woche auch 4 Sacks, hat er immerhin einkassiert. Wahrscheinlich ist dabei irgendwas passiert. Brian Hoyer oder Aiden O'Connell, der Rookie, hätten spielen können. Es ist dann die Wahl auf Aiden O'Connell gefallen, der gestartet hat heute. Und ja, man hat im Vorhinein vermutet, okay, das könnte ein gutes Spiel für Joey Bosa oder Khalil Mack werden mit dem Rookie-Quarterback. Justin Herbert auf der anderen Seite ist jetzt seit, der hat noch keinen Turnover, noch keine Interception geworfen in der ganzen Saison. 213 Pässe ohne Interception. Und ja, es ging relativ ausgeglichen los. Nach einer guten Zeit stand es 10-7. Und dann kam so ein bisschen die schlechte Phase von O'Connell, der quasi Lehrgeld zahlen musste. Es gab erst einen Fumble von O'Connell. Dann haben die Chargers sich noch, wie das in diesen Spielen immer so ist, in diesen Duellen zwischen den beiden. Tilly ist ejected worden nach einem Hit gegen Herbert, als er out of bounds rennt. Und ja, mit dem Fumble, und das folgte dann danach, und daraus resultierte dann die 17-7-Führung. Danach gab es noch einen Fumble von Aiden O'Connell und dann wieder ein Touchdown, also 24-7 von Herbert, der Touchdown mit einem Rush. Und so stand es dann auch zur Halbzeit. Und eigentlich hatte man gedacht, die Raiders kommen hier eigentlich nicht mehr so richtig zurück ins Spiel, oder?
Das stimmt. Und ich dachte auch, dass die Chargers das locker eigentlich gewinnen müssten. Aber die Chargers sind noch eine Mannschaft, die mit vielen, manchmal auch Fehlentscheidungen noch sichere Siege doch noch verlieren. Und so war es ja eigentlich auch, ne? Dieser vierte Versuch, den sie dann nicht geschafft haben. Was war das in der 30- bis 40-Yard-Zone? Ja, starke Leistung von den Raiders-Defense. Auch Crosby wieder eine starke Leistung, 2 Sacks. Ja, und da hatten sie echt eine Chance, ne? Also die Raiders waren echt noch dran und das hätten sie drehen können. Und ja, ich sag mal, Gott sei Dank, irgendwie, ich finde das Ergebnis, wie es war jetzt für die Chargers, auch mal echt gut.
Sind die Chargers lieber als die Raiders?
In der Paarung auf jeden Fall. Generell auch sind sie mir sympathischer als die Raiders. Aber ich finde einfach auch von der Saison her und das, was sie eigentlich drauf haben, ja, die sollen auch mal gewinnen. Die verlieren einfach wirklich manchmal dämlich und ich finde, die haben es verdient. Deswegen wichtiger Sieg, die haben noch eine Chance, 2-2. Ich glaube, damit haben sie wieder den Anschluss getroffen. Und jetzt, ja, wie du gesagt hast, Defense ist schwach. Aber mit der Offense kannst du eigentlich schon was reißen.
Genau, Khalil Mack kann man noch erwähnen. Der hatte heute 6 Sacks. Das kommt auch nicht alle Tage vor. Ja, also die um es nochmal kurz die Szene aufzunehmen, die du gerade angesprochen hast. Also die Raiders dann mit dem Field Goal zum 10-24. Und dann gab es tatsächlich die erste Interception von Herbert in dieser Saison und hat dann versucht bei dem Return, also wirft die Interception, der Return läuft der Raiders und er hat ist dann dabei in eine kleine Auseinandersetzung mit einem gegnerischen Spieler geraten, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und fällt dabei zu Boden und dann tritt ihm jemand auf die Hand. Das heißt, er hat sich dann auch noch die Hand verletzt. Eigentlich heißt ja immer, der Quarterback soll immer schön wegbleiben, wenn der Interception Return oder sowas läuft, dass er sich da nicht verletzt. Es hat sich auch der Ersatzmann warm gemacht, aber dann kam Herbert doch zurück mit einer lustigen Bandage. Also er konnte seinen Mittelfinger nicht mehr bewegen, sozusagen. Die anderen Finger gingen noch, aber er hatte so eine steife Bandage am Finger, die man irgendwie nicht, ja. Dann haben Josh Jacobs natürlich auch noch einen Touchdown gemacht, 17-24, und da waren noch 4 Minuten zu spielen. Und dann kam diese Szene, die du gerade angesprochen hast. Letzte Woche hat Staley ja schon einen wilden Force-Down-Call gehabt gegen die Vikings, wo er auch eigentlich ohne Not für 4 dafür gegangen ist und dann riskiert hat, dass die Vikings nochmal ins Spiel zurückkommen. Und diesmal war es genau wieder so. An der eigenen 35 beim 4. Down geht er dafür. Herbert soll so Quarterback-Sneak machen mit seiner Bandage, der den Ball wahrscheinlich gar nicht richtig festhalten kann. Also irgendwie eine merkwürdige Entscheidung. Und naja, die hat dann auch nicht geklappt. Und so kamen die Raiders nochmal an den Ball in aussichtsreicher Position. Und eigentlich haben alle schon damit gerechnet, weil O'Connell sich dann auch in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall ein bisschen gefangen hat. Aber dann passierte was schon am Ende.
Am Schluss doch noch eine Interception, die auch wirklich unnötig war. Du sagst, der Receiver hat gar nicht geguckt. Das heißt, der hat einfach den Ball geworfen, der O'Connell. Und ärgerlich, also wirklich ärgerlich. Und ja, damit Sieg für die Chargers. Oder lag es vielleicht doch am Aussehen von O'Connell, wo man teilweise echt dachte, heieiei, was hat der denn für einen Retro-Look?
Gut, ist ja wieder innen vielleicht so ein bisschen. Genau, dann auf jeden Fall damit gewannen dann die Chargers. Wie gesagt, ihr zweites Spiel, 2-2, du hast es schon gesagt, sind damit wieder einigermaßen im Mix. Ja. Dann haben wir als nächstes noch von den Night-Spielen gehabt. Machen wir doch mal das, was so ein richtiger Blowout war, gefühlt. Ich habe jetzt gar nicht das Endergebnis, ist dabei geblieben bei dem 38, glaube ich. Cowboys gegen die Patriots. Es war die große Rückkehr von Zeke Elliott gegen die Cowboys. Zurück ins Stadion. Die Cowboys letzte Woche extreme Probleme in der Red Zone gehabt und hatten ja diese überraschende Niederlage gegen die Cardinals, die heute gegen die 49ers gespielt haben und da auch gar nicht so schlecht aussehen, muss man sagen. Die Patriots Defense, ja auch eine gute Defense eigentlich, die Jets letzte Woche, die Jets sind nicht einmal in die Red Zone gekommen. Also das muss man, gut, die Offense der Jets ist jetzt nicht die beste, aber trotzdem die Patriots Defense eigentlich das Prunkstück. Und ja, also die Vorzeichen vor dem Spiel waren sicherlich, die Cowboys wollen versuchen, ihre Scharte auszuwetzen von letzter Woche. Und hast du auch eher mit einem Cowboys-Sieg gerechnet heute, oder?
Ja, total. Ich war überrascht, dass sie wirklich Spieltag 3 gegen Arizona verloren haben. Aber ich glaube, es war eine Ausnahme. Also die waren heute wieder in der Form, wie man sie jetzt kennt. Vielleicht auch Patriots, ein dankbarer Gegner. Also nicht überraschend gewonnen. In der Deutlichkeit fand ich es dann doch krass.
Ja, 38-3 ist der Spaß ausgegangen. Bill Belichick wird sicherlich schlechte Laune haben. Er hatte auch zwischendurch eine schlechte Laune, hat Mac Jones rausgenommen und hat den gebencht am Ende vom dritten Viertel. Der hatte heute aber auch wirklich einen rabenschwarzen Tag, wenn man so will. Schlechte Entscheidung getroffen. Am Ende, ja, hat er einen Fumble am Anfang, den die Cowboys Leighton Vander Esch zurück in die Endzone getragen hat mit Two-Point-Conversion. Da stand es dann ganz schnell 3-18. Und dann folgte gleich hinterher ein Pick 6 von Mac Jones im nächsten Drive, noch kurz vor der Halbzeit. Also zwei defensive Touchdowns der Cowboys. Also die Defensive ist wirklich auch mega stark der Cowboys. Das war auch so ein Pass von Mac Jones. Er hatte ja vorher schon einmal Glück, dass er überhaupt durchging. Er rennt im Prinzip nach rechts und wirft dann irgendwann nach links rüber. Beim ersten Mal hat es noch funktioniert. Und dann hat er es nochmal versucht. Und das ist ja eigentlich immer die Nummer, die am gefährlichsten ist vom Quarterback, wenn er in die, so entgegen der Bewegung seines Körpers und dann übers halbe Feld rüberwirft. Diesmal, da hat die Cowboys Defense, ich glaube, wie heißt der, Bland, hatte, glaube ich, zwei Picks. Ich gucke jetzt gerade mal. Wo ist er denn? Daron Bland, ja. Genau, ein Touchdown. Aber wo sind die Interceptions? Ich finde hier gerade nicht in den Statistiken. Doch, da, Daron Bland, zwei Stück, genau. So sieht es nämlich aus. Und ja, dann war das Spiel eigentlich ja 28-3. Und dann kam er aus der zweiten Halbzeit wieder raus. Man hat vielleicht kurz gedacht, da geht jetzt noch was. Aber dann Matt Jones gleich mit der nächsten Interception zum Start der zweiten Halbzeit. Daraus haben die Cowboys dann Field Goal gemacht. 31-3 und am Ende Bailey Zappi. Hast du da die Statistiken zufällig gerade von dem Spiel oder bist du woanders? Ja, ich wollte mal wissen, was Zappi denn noch gemacht hat. 4 von 9 für 75 Yards, also auch nicht mehr.
Ich gucke mal, was Ezekiel gemacht hat mit 6 Attempts, 16 Yards, also schwach. Genauso hat noch 2 Pässe gefangen für 6 Yards, also das war nicht sein Spiel. Ist natürlich bitter gegen die Cowboys, ne? Wenn du dann nicht überzeugen kannst. Insgesamt das Laufspiel einfach der Patriots hat nicht funktioniert.
Nee, wie schon oft in dieser Saison, muss man sagen. Insgesamt nur 53 Yards, Passing 200. Wenn man die Cowboys sieht, Passing 253. Cooper Rush ist am Ende auch nochmal reingekommen, durfte 2 Pässe werfen. Und sonst Tony Pollard, ja, Rushing jetzt, aber da sind bei Dallas sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute hatten Rushes.
Okay, nee, Cooper Rush war nicht die 3 Yards, 3 Rushes, es waren die 3, die Kneel Down, genau.
Ja. Ich dachte gerade. Ja, trotzdem, aber gute Anzahl sonst. Jake Ferguson, 7 für 77 als Receiver, ist jetzt nicht derjenige, der sonst immer im Rampenlicht steht, aber die Defense am Ende, wie gesagt, mit 2 Touchdowns. Das Ding nach Hause gebracht. Kommen wir zum dritten Spiel von dieser Nacht oder Night Session. Das waren die Cardinals gegen die 49ers. Die 49ers 3-0. eins der Teams von den drei Teams vor diesem Spieltag, das noch 3-0 war oder ungeschlagen gegen die Cardinals, die letzte Woche, wie gesagt, diesen überraschenden Sieg gegen die Cowboys hatten. Hättest du aber wahrscheinlich auch eher mit einem klaren Sieg der 49ers gerechnet, oder? Vor dem Spiel.
Genau, also definitiv als Favorit, aber so wie das Spiel dann startete und auch verlief, fand ich es nicht so klar, dass das jetzt ein Blowout wird, sondern ich fand, die Cardinals haben gut mitgehalten, über das ganze Spiel hinweg eigentlich, und erst am Ende war doch nochmal klar, dass sie keine Chance mehr hatten, aber es war lange offen und muss sagen, Dobbs hat mich sehr überrascht, nicht überrascht, überzeugt. Also klar, klarer Sieg, aber nicht so deutlich und kein Blowout, und ich würde sagen, Arizona hat sich gut verkauft. Noch da ist eine Hoffnung noch. Jetzt haben sie 1-3. Die sind, ich weiß es ernst zu nehmen, aber die sind auf jeden Fall, können zufrieden sein mit dem bisherigen Verlauf der Saison, mit ihren Mitteln. Und 49ers, ganz klar. Also bärenstark. Da gibt's kaum Schwächen.
Wen würdest du da herausheben bei den 49ers? Das fällt nicht schwer bei diesem Spiel.
McCaffrey mit 106 laufenden Yards, 3 Touchdowns und dazu noch einen Touchdown gefangen mit 71 Yards gefangen. Also eine Fantasy-Bombe, also es war schon wieder mal eins. Ich habe ihn zufällig in meinem Team, es tut mir leid. Einfach überragend. Also wenn der Typ fit ist, ist der wirklich nicht zu stoppen. Also Respekt.
Auch Brock Purdy, 20 von 21, am Ende für 283 Yards. Es gibt ja immer noch viele Menschen, die daran zweifeln, ob Brock Purdy der Richtige oder for real ist, ja, so könnte man es auch sagen. Bis jetzt hat er zumindest nicht das Gegenteil bewiesen, würde ich sagen. Also das Gegenteil von for real sein, sondern eigentlich ist er for real. Jetzt die 49ers, wie gesagt, 4-0. Du hast es gesagt, McCaffrey 4 Touchdowns. Ich glaube, viel mehr muss man zu diesem Spiel nicht sagen. Er hat jetzt 12, nee, genau, er hat 12, er hatte vor dem Spiel 12 Spiele mit Playoffs, wo er mindestens einen Touchdown gemacht hat. Damit war er gleich mit Jerry Rice, jetzt hat er heute gleich mal 4 nachgelegt. Also von daher hat er da eine wahre 49ers-Legende hinter sich gelassen, was das angeht jetzt. Josh Dobbs, hast du diese Geschichte mitgekriegt unter der Woche, die er selber gepostet hat mit seinem Trikot?
Nee, das weiß ich nicht.
Er hat eine eigene Social-Media-Geschichte gemacht. Er ist in den Fanshop der Cardinals gegangen. Und da gibt es so einen, also gesagt, hey, ich will mir heute mal ein Trikot kaufen für meine Familie, so. Und dann ist er so rein und dann gibt es da so ein Screen, so wie bei McDonald's, wo man so bestellen kann. Und dann hat er so ausgewählt, ja, okay, Trikots, die es gibt von Spielern. Und dann, es gibt keins von ihm. Gut, er ist jetzt erst seit 4 Wochen da oder was, aber als Quarterback, und es gibt dein Trikot nicht, das ist schon auf jeden Fall sehr lustig, oder?
Das ist der Hammer, wusste ich nicht, das ist großartig.
Und dann hat er gesagt, ja, sag mal, also Cardinals, come on, ich weiß, ich bin noch nicht so lange hier, aber dann müsst ihr mal handeln oder so. Und dann hat er 2 Tage später hat er dann gezeigt, wie er sein Trikot mit seinem Namen hochgehalten hat, weil er es dann gekriegt hat. Ich meine, sensationelle Geschichte auf jeden Fall. Ja, und er, wie gesagt, sieht nicht schlecht aus. Du hast es gesagt, also es war schnell 21-3 für die 49ers am Ende. Und dann sind die nochmal rangekommen, 21-10, Touchdown Wilson, dann gleich nach der Halbzeit. Das war kurz vor der Halbzeit, dann nochmal Wilson. Der hatte irgendwie auch so ein Coming-out-Game heute, wo sie dann tatsächlich mal auf 16-21 dran waren. Und dann hat man gedacht, oh, na, vielleicht. Aber nein, dann haben die 49ers und McCaffrey nochmal ernst gemacht, und da hatte er seinen 4. Touchdown zum 28-16, am Ende 35-16. Sicherer Sieg für die 49ers, die, wie gesagt, ungeschlagen bleiben. So, dann gucken wir doch mal auf die früheren Spiele vom heutigen Tag. Wir haben das London-Spiel schon erwähnt. Eigentlich, ja, wie wollen wir es sagen? Desmond Ridder, der Faktor, der das Spiel zugunsten oder zu Ungunsten von Atlanta entschieden hat.
Ja, also Desmond Ridder enttäuschend, wieder mal. Es war eine One-Man-Show von Bijan Robinson. Also bei Ridder konnte man klar sehen, finde ich, entweder wirft er zu langsam oder er wirft Bogen. Also du kannst bei ihm eigentlich jedes Mal erahnen, wo er hinpasst. Ich fand es insgesamt von den Falcons echt zu wenig, sehr enttäuschend. Und ja, am Schluss leider auch für uns als übertragener TV-Sender eine Enttäuschung, was das Spiel hergab. Wie gesagt, mega Stimmung im Stadion, alles toll. Aber das Spiel war leider sehr einseitig.
Ja, es ist auch am Anfang, also für Jacksonville wahrscheinlich ein dankbarer Gegner gewesen heute, die ja auch jetzt nicht so richtig gut in die Saison gestartet sind mit 1-2. Atlanta stand 2-1, also für die ist, glaube ich, für das, was man vor der Saison erwartet hat, läuft da eigentlich selbst mit einem 2-2 jetzt noch alles, ist noch alles in Ordnung vom Rekord her. Aber ja, du hast es angesprochen, Desmond Ridder hatte innerhalb von gefühlten, oder es war nicht gefühlt, es waren 2 Plays, also er hat eine Interception geworfen, Pick 6. Dann haben sie, sind die Cardinals gleich nochmal, nicht die Cardinals, wieso bin ich jetzt bei den Cardinals? Es ist früh am Morgen. Dann sind die Falcons natürlich gleich wieder in Ballbesitz gekommen und gleich mit dem nächsten Ding hat er wieder eine Interception geworfen. Und ja, das war dann am Ende für die Falcons nicht mehr aufzuholen. 23-7 endete das Spiel, das habt ihr sicherlich auch alle bis jetzt mitgekriegt. Dann kommen wir doch jetzt mal dazu, jetzt kannst du ein bisschen...
Können auch kurz erwähnen, ganz kurz noch bei dem Spiel. Bijan Robinson, warum er so stark war, er hat 7,5 Yards im Schnitt. Das ist krass, finde ich. Also, dass er 105 Yards erläuft mit 14 Versuchen, ist einfach echt, der Typ ist Wahnsinn. Du konntest auch sehen, dass er eigentlich nicht zu stoppen ist. Nur du kannst ihn ja nicht jedes Mal laufen lassen. Aber er war der Einzige, der wirklich richtig geil performt hat. Echt eine Entdeckung.
Ja, ich bin gespannt. Die amerikanischen Kollegen, die man so mitgekriegt hat, da im Stadion und rundherum, viele haben schon damit gerechnet, dass vielleicht Taylor Heinicke mal reinkommen könnte. Dafür hat sich dann Arthur Smith am Ende nicht entschieden. Und Desmond Ridder draufgelassen ist wahrscheinlich auch am Ende richtig, wenn man will, dass Desmond Ridder irgendwann diese Erfahrung macht, die er machen muss. Gucken wir weiter.
Unser Spiel.
Willst du jetzt das Steelers oder wollen wir uns das noch aufsparen? Damit wir das am Ende nur ganz kurz erwähnen müssen, vielleicht. Kommen wir zum Spiel der Woche, wie es so schön hieß. Miami gegen die Bills. Miami 3-0 gegen die Bills 2-1. Endete am Ende 48-20 für die Bills. Wow, oder?
Ja, wow. Vor der Saison hätte ich gedacht, kommt klar, das ist ein Ergebnis, was man erwarten müsste. Aber nach dem Verlauf der ersten 3 Spiele dachte ich eigentlich...
Fandst du wirklich? Also hättest du gedacht, die Dolphins sind schlechter? Also,
ja. Also vor der Saison dachte ich, klar, wenn man jetzt vergleicht, wer ist die Nummer 1 in der Division, hätte ich Buffalo vor Miami gesehen, knapp. Also von Reihenfolge hätte ich Buffalo, dann Miami, dann ungefähr die Jets und dann Patriots gesehen. Jetzt, wo Rodgers raus ist, ist die Jets auch vorbei. Also, dass Miami so stark ist und jetzt, sagen wir, als Top-Favorit bei der Begegnung gegolten hätte, das fand ich, war nach 3 Spielen quasi der Stand, aber ich fand, dass Buffalo jetzt Miami schlägt und jetzt war auch recht, recht stark. Das zeigt doch, dass Buffalo was kann. Also, Respekt an die Bills, gut gespielt.
Ja, vor allen Dingen, also die Dolphins und Bills sind die Mannschaften, glaube ich, die meisten Punkte sozusagen gegenüber ihren Gegnern, also wie sie sie outgescored haben. Die Dolphins haben 59 Punkte. Gut, das ist nicht schwierig, wenn man letzte Woche mit 50 Punkten Unterschied gewinnt gegen die Broncos. Die Bills mit 56 Punkten, nicht weit dahinter. Die letzten Spiele, letztes Jahr haben sie 3-mal gegeneinander gespielt, auch noch in den Playoffs. Da sind diese Spiele immer nur höchstens mit 3 Punkten Unterschied ausgegangen. Also man hätte auch denken können, vielleicht, okay, das wird eine enge Kiste. Am Ende, glaube ich, ist es darauf angekommen, können die Bills in irgendeiner Art und Weise diese krasse Offense der Dolphins kontrollieren? Ist also die Bills Defense stark genug, um da mitzuhalten, beziehungsweise die Kreise von Tua und Waddle und Hill und wie sie alle heißen, Mostert und jetzt auch noch, letzte Woche wurde er noch A-Chain genannt, jetzt haben sie immer A-Kane gesagt oder A-Chan oder Chan, ja, keine Ahnung, ich bin da nicht so richtig durchgestiegen. Auf jeden Fall ging das Spiel so los, wie man es sich besser nicht vorstellen kann. Es gab, ja, Shootout-mäßig 2 Touchdowns auf jeder Seite, 14-14 stand es und dann übernahm so ein bisschen die Bills Defense das Zepter, könnte man sagen, weil dann gab es einen Turnover. Genau, wir machen einen Unterschied. Am Ende waren es 4 Sacks, 1 Interception, 1 Fumble recovered. Und zur Halbzeit stand es dann plötzlich 31-14. Und ja, das war dann eindeutig und davon haben sich die Dolphins eigentlich nicht wieder erholt, obwohl sie kurz nach der Pause tatsächlich nochmal auf 20-31 rangekommen sind. Dann kam aber die Interception und danach nur noch 3 Turnover und Downs und das war's dann. Josh Allen ist natürlich herauszuheben mit 4 Touchdowns. Stephon Diggs mit 3 Touchdowns, die er gefangen hat. Hast du diesen einen Touchdown von ihm gesehen, wo er... Nee, hast du nicht gesehen? Da hat er, also das sah wirklich aus wie... ein Mann, der mit Kindern spielt. Also der ist, da hat er, glaube ich, 4 oder 5 Defender aussteigen lassen auf dem Weg in die Endzone. Das war wirklich Wahnsinn. Ja, genau. Und
zu erwähnen bei Josh Allen, er ist halt 21 von 25 Pässen. Also es ist schon eine krasse Quote. Wenn er dagegen Tour 25 von 35 plus Interception, also es war einfach dann am Schluss die Quarterback-Leistung, die den Unterschied machte. Ich meine, du hast natürlich A Chain, wie immer er genannt wird, mit 101 Yards bei 8 Versuchen, mit 12,6 Yards pro Versuch.
Boah. Das ist auch der Einzige, der eigentlich performt hat. Dann hat er noch 2 Touchdowns. Tyreek Hill, nur 3 Catches für 58.
Aber sieht man zum Beispiel Mostert mit fast der gleichen Anzahl von Läufen, mit 7 Versuchen, aber nur 9 Yards, mit 1,3 mit 3 pro Lauf. Also da scheint sich anscheinend ein neuer First Running Back da zu entwickeln mit A-Kane. Ich nenne mal A-Kane, finde ich cooler als A-Shane.
Als A-Shane oder A-Chain oder, ja, okay. Gut, also die Dolphins stoppen die Defense von Miami und gehen zerstellen auch auf 3-1. Damit sind sie beide 3-1. Auch ein, auf jeden Fall. Ein groß erwartetes Spiel war auch das 0-3 Denver gegen die 0-3 Bears. Das endete 31-28 für Denver tatsächlich. Und das war ein Spiel, was will man als Bear-Fan dazu noch sagen? Man hat 28-7 im dritten Viertel geführt und dann noch verloren.
Dieser Fumble von Fields, was das war, weiß ich auch nicht. Also es sah aus wie noch ein letzter Wurfversuch von ihm, der schön senkrecht hochging. Also auch wieder so ein Spiel, was man nicht verlieren dürfte eigentlich.
Ja, also die führen, wie gesagt, 28-7 und bis dahin macht Fields das Spiel seines Lebens gefühlt. Er hat am Ende auch die besten Stats seiner Karriere, also 335 Yards, 4 Touchdowns. Und die hatten alles unter Kontrolle, muss man wirklich sagen. Also und dann kam irgendwie der Bruch plötzlich. Und du hast es erwähnt, der Fields Fumble führte dann zum 28-28, das war dann der Ausgleich. Und dann waren noch 3 Minuten zu spielen und dann kam so eine Sequenz. Dann war irgendwie 4. und 1 für die Bears. Dann haben sie erst versucht, die Broncos offside zu locken, um so dann weiterzukommen. Dann nehmen sie eine Timeout. Und dann dafür, also dann als anstatt das Field Goal zu gehen, gehen sie dann doch nach dem Timeout nach dafür. Khalil Herbert rennt in eine Wand rein und Turnover und Downs und dann machen die Broncos im Gegenzug das Field Goal, um in Führung zu gehen mit 31-28. Also diese Entscheidung von, wir haben letzte Woche schon gesagt, zu allem Eberfluss. entscheidet er sich hier auch wieder, der hatte letzte Woche auch schon so eine bescheuerte Entscheidung. Nehmen sie nicht das Field Goal, um in Führung zu gehen, sondern ja, verkacken es beim 4. und 1. Und ich würde gerne wissen, wie die Erklärung unter der Woche aussieht bei Eberfluss. Am Ende dann haben die Bears dann nochmal den Ball bekommen nach dem Field Goal, aber da wirft dann Fields seine einzige Interception in diesem Spiel und das Spiel ist vorbei. Was man auch erwähnen könnte, Russell Wilson, 21 von 28, 223 Yards, 3 Touchdowns, kann man eigentlich nicht sagen. Hätte man auch in den Spielen vorher, muss man sagen, dass Russell Wilson jetzt statmäßig eigentlich gar nicht so eine schlechte Saison spielt, auch wenn die Broncos insgesamt sehr schlecht dastehen, aber er hatte 200-300-Yard-Spiele bis dahin, war eine Touchdown-Interception-Ratio von 6 zu 1. Also der war, eigentlich ist das im Moment zumindest nicht der Grund, oder? Warum die Broncos vermeintlich so schlecht sind.
Nee, das stimmt. Ich würde auch sagen, Russell Wilson ist nicht der Grund, dass sie bisher 1 und 3 stehen, sondern eher deren Defense. Man muss auch dazu sagen, dass Russell Wilson nicht gelaufen ist. Also 4 Versuche, 13 Yards, ist ja wirklich marginal für jemanden, der eigentlich sonst so ein Dual-Threat-Quarterback ist. Aber wenn du siehst, wie viel Passstationen er hatte, ne? Also es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nee, 10, 10, 10 verschiedene Receiver bedient hat. Also gut verteilt. Der meiste ist Judy mit 3, wobei es sind ein paar mit 3. Das ist schon eine ordentliche Leistung, finde ich, ne? Also da haben sie wirklich gut performt. Und McLaughlin ist gut gelaufen. 7 Versuche, 72 Yards. Also deswegen, also Russell Wilson ist in dem Fall wirklich stehen geblieben, hat gut gepasst und hat eben nicht die Beine in die Hand, die Beine in die Hände genommen, was teilweise, finde ich, in den letzten Spielen auch immer manchmal sein Verderben war, weil da ist er einfach nicht mehr so spritzig wie früher.
Ja, und wie gesagt, Fields hätte man bis zur Halbzeit, hat man sich gefragt, oder bis ins dritte Viertel rein, welchen Zaubertrank der aus einmal, waren der irgendwo bei Asterix und Obelix und haben sich da bei Miraculix was zusammenbrauen lassen, weil das, der sah auch einmal aus wie ein richtiger Quarterback. Der war 12 von 12, 3 Touchdowns und 200 Yards war der zwischenzeitlich. Und auch ganz am Ende ist es, glaube ich, gar nicht eine, hat er nicht, ich habe jetzt seine Completion oder wie viele Pässe er dann am Ende angebracht hat und nicht angebracht. Vielleicht findest du das noch kurz raus an deinem,
Wie meinst du von Fields?
Von Fields, genau, wie es am Ende dann aussah. Wie gesagt, leider diese eine Interception gehabt, aber ich glaube, der hatte insgesamt auch trotzdem eine gute Statistik. Wir können das ja noch nachreichen.
Fields hat 28 von 35.
Ja, okay, also nicht verkehrt, könnte man sagen. 28 von 35 höre ich hier gerade. Gut, switchen wir mal weiter. Das sind jetzt kommen zwei Spiele, die man, wo man auch gar nicht so lange drüber reden muss. Die waren ja auch im Frühen, da habt ihr sicherlich auch viel von gesehen. Die 2-1 Ravens gegen die Browns, 28-3, eine relativ eindeutige Geschichte. Browns hatten eigentlich bis dahin in ihren zwei Heimspielen noch keinen einzigen Touchdown zugelassen. Sind also eine taffe Defense gegen die Ravens. Hat man gedacht, okay, bei den Ravens fehlen ja auch unglaublich viele Leute, schon wieder verletzt. Da könnte die Defense der Browns eigentlich ganz gut zuschlagen. Dann kam aber für die Browns hinzu, dass Deshaun Watson plötzlich ausgefallen ist. Hatte ich auch in der Woche jetzt gar nicht so richtig auf dem Zettel. Ich glaube, der hat das, also dann hat Dorian Thompson Robinson, DTR, wie er genannt wird, dann das, ich glaube, 3 Stunden bevor dem Spiel hat er erfahren, dass er spielen wird müssen. Und ja, das hat
und eher schwach. Also 19 für 36, 121 Yards mit 3 Interceptions. Also schwieriger Start für ihn, für DTR.
Ja, so ein bisschen wie O'Connell heute bei den Raiders. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen, dann glaube ich. Aber ja, die Ravens, wie kann man sagen, Lamar all the way. 2 Rushing Touchdowns, 2 Passing Touchdowns. Also der Mann ist der Alleinunterhalter gefühlt bei den Ravens und hält sie in der Spur. Sie sind jetzt 3-1. Damit würde ich sagen, ist für die Ravens, läuft alles nach Plan. Kommen wir zum zweiten unserer Division-Gegner, also die Ravens damit 3-1, wie gesagt. Die Steelers hätten also die Chance gehabt, ebenfalls gleich zu ziehen. Die Bengals 1-2 gegen die Titans 1-2 war das auch ein ziemliches Blowout-Spiel. 3-27 verlieren das Ding die Bengals. Also das so langsam glaubt man auch nicht mehr, dass es nur an der Wade von Burrow liegt, oder?
Genau, das ist eine negative Überraschung. Also es liegt bestimmt auch daran, dass Burrow nicht so spielt, wie man es von ihm gewohnt ist. Aber das ist schon heftig. Also als Steelers-Fan natürlich nicht bedauerlich, sondern es ist eher willkommen. Aber es ist eine Überraschung, keine Frage, dass die doch so schwach sind. Und Burrow wieder mit 20 von 30, 165 Yards, zu wenig für ihn.
Kein Touchdown wieder, wie man am Score schon sehen kann. Und diesmal auf der Gegenseite Derrick Henry, der im Prinzip zum ersten Mal in dieser Saison so wirklich am Start gewesen ist, der hat sich ja auch sehr schwer getan. Und man hat, viele haben den Abgesang schon auf ihn gestartet. Diesmal hat er 122 Yards bei 22 Carries, einen Touchdown und hat selber auch sogar einen Touchdown geworfen. Auch noch, also der hat hier am Ende, ja, großen Anteil gehabt an dem Sieg der Titans, die damit 2-2 gehen. Die Bengals fallen auf 1-3. Ich glaube, das hat vor der Saison nicht wirklich jemand erwartet. T. Higgins auch noch verloren, der ist jetzt auch noch verletzt. Also da läuft es irgendwie überhaupt nicht rund. Ja'Marr Chase kursierte auch schon jetzt wieder so ein Schnipsel im Internet, der irgendwie gesagt hat, bei den Reportern nach dem Spiel in der Kabine, dass ich bin immer offen, aber ich bekomme den Ball nie. Klassischer Receiver, der unzufriedene Receiver. Aber ja, bleibt spannend auf jeden Fall, wie das bei den Bengals weitergeht. Ob Burrow dann vielleicht doch so angeschlagen ist, dass sie ihn jetzt, wenn sie irgendwie merken, sie sind aussichtslos in der Division, dass sie den vielleicht nochmal schonen. Ich weiß es nicht. Hängt ein bisschen davon ab natürlich, wie sie das selber einschätzen. Bei 1 und 3, ich weiß nicht mehr, 0 und 3 gab es bis jetzt nur 6 Teams, die noch in die Playoffs gekommen sind in der Geschichte der NFL. Bei 1 und 3 wird es wahrscheinlich nicht viel, viel besser aussehen. Bleibt spannend.
Krass, ich finde es interessant bei AFC North, die eigentlich ja alle vier Teams, hieß es, alle vier Teams sind stark, alle in der Woche 3 eigentlich gut performt haben. Sogar Browns waren stark, Bengals haben ihren Sieg endlich geholt, Steelers haben Aufwind, noch nicht überzeugt, aber zumindest gewonnen, und alle drei, wirklich alle drei, diese Woche komplett verkackt, also deutlich verloren, und das ist schon bemerkenswert. Und dass nur die Ravens eigentlich zufrieden sein können in der AFC North, ist schon bemerkenswert.
Genau, wir heben uns die Steelers noch auf, damit wir den schlimmsten Teil des Abends als letztes haben, da müssen wir dann nicht so lange drüber reden. Die 1 und 2 Rams gegen die 1 und 2 Colts. Jetzt habe ich mir hier, sehe ich gerade, kein Ergebnis aufgeschrieben. Das ist natürlich
29-23. Warte, Moment, ich guck's, 29-23. Ja, genau. Final Ergebnis.
29-23, okay. Vielen Dank für diese Rettung. Ich habe es mir nicht.
Also beide Teams jetzt 2-2, auch wirklich ein Top-Spiel, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Überraschend für mich auch, ehrlich gesagt. Wobei Rams nicht schlecht sind die Saison. Ich fand auch genauso, dass die Colts eigentlich mit dem Sieg gegen die Ravens echt stark performt haben. Und ich fand in dem Spiel sie auch nicht unbedingt jetzt die Schlechteren. Aber am Schluss doch verloren.
Ja, es ging sogar in die Overtime. Also das war auch so ein Spiel mit einem Comeback. Die Rams haben tatsächlich 23-0 im dritten Viertel geführt, also ein bisschen so ähnlich wie die Bears. Auch eine Performance hingelegt, und hat eigentlich keiner mehr mit den Colts gerechnet, und Anthony Richardson war zurück, also Gardner Minshew diese Woche nicht gespielt. Und der hat dann angefangen noch zu performen. Ich weiß nicht, ob du die Statistiken da hast.
Der hat 11 von 25, 200 Yards, 2 Touchdown und 56 Yards erlaufen mit Touchdown. Also Richardson wieder bärenstark nach der Verletzung.
Genau, 3 Touchdowns also, und dann stand es auf einmal 23-23, kam in die Overtime, und dann kam der Mann, der Receiver-mäßig auf jeden Fall das Highlight der diesjährigen Saison ist bis jetzt, Puka Nacua. Der hat insgesamt, was hat er jetzt, 39 Catches in seinen ersten 4 Spielen, wie gesagt, historisch, das wird jetzt jede Woche wahrscheinlich historisch bleiben, wenn er so weitermacht, hat er heute 9 Catches für 163 Yards und eben in der Overtime den entscheidenden Touchdown. Damit war das Spiel dann zu Ende. Und die Rams, auch so ein Team, was man wirklich eigentlich gedacht hat, ist im Rebuild nicht viel erwartet, jetzt 2-2, immer noch eine solide Ausgangsposition, würde ich sagen. Absolut. Und mal gucken, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Vielleicht kommt Cooper Kupp irgendwann zurück, und dann wird die Offense sicherlich noch dynamischer werden, oder?
Absolut. Und selbst wenn Cooper Kupp zurückkommt, wird er nicht jetzt Nacua ja ersetzen wieder, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, den werden sie definitiv weiter füttern. Und ich meine, die haben einfach überzeugt. Ne? Das Passspiel lief mit 319 Yards. Die haben Kieran Williams ist 103 Yards gelaufen. Und Nacua, wie gesagt, 9 Receptions, 10 Targets, auch da gut verteilt die Bälle. Also Offense kann man sagen, LA, stark.
Genau, gut, kommen wieder noch zu einem Team, was ich am Anfang schon mal aufgezählt habe, die Bucks, 2-1 gegen die Saints, auch 2-1. Die Bucks schlagen die Saints 26-9, das war auch überraschend, fand ich, mit Kamara, der zurückgekommen ist. Gut, man wusste nicht, Derek Carr, kann er spielen oder nicht, nach der Schulterverletzung, hat gespielt. Baker Mayfield auf Bucks-Seite, man könnte sagen, ich will jetzt nicht sagen, er ist nicht kaum wiederzuerkennen, er hatte auch schon eine sehr gute Saison bei den Browns mal, aber sonst eigentlich jemand, der gerne den Ball overturned oder sonst irgendwie dafür sorgt, dass der Gegner wieder ins Spiel kommt, beziehungsweise Punkte machen kann. Aber der hatte bis jetzt nur eine Interception. Das war vor diesem Spiel, fand ich auch eine ganz lustige Statistik, er hatte noch nie eine Spanne von 4 Spielen, wo er nicht in einem Spiel mindestens 2 Interceptions geworfen hat. Das hat er geschafft, er hatte heute nämlich nur eine. Das heißt, das ist auch für ihn ein kleiner neuer Rekord. Und Ja, man hätte eigentlich gedacht, die Bucks Run Defense, die hat letzte Woche alleine 130 Yards gegen DeAndre Swift zugelassen von den Eagles, dass mit der Rückkehr von Kamara da vielleicht lauftechnisch einiges geht. Aber ich glaube, Kamara gewesen, der heute, ja, der hatte die, also das, hast du die Statline gesehen? Hast du da mal drauf geachtet? Nee. Der hat 11 Carries für 51 Yards, was ist okay, kann man sagen. Und dann hatte er 13 Catches für 33 Yards. Das musst du mir erklären, wie man 13 Mal den Ball fangen kann und nur 33 Yards nach vorne kommt.
Das sind irgendwelche Seitwärtspässe mit Direktstopp, also das kann nicht viel bei rumgekommen sein. Ja.
Scheint nicht der richtige Offensivplan gewesen zu sein, oder? Also wenn man mit 13 Catches 33 Yards, dann würde ich gerne mal wissen, ob es da schon mal weniger gab. Also das hört sich total absurd an.
Das stimmt.
Und auch Derek Carr hatte bei all seinen Pässen, ich weiß jetzt nicht wie viel, insgesamt glaube ich unter 200 Yards haben die insgesamt gehabt. Der hat 3,4 Yards nur pro Pass gehabt, das was ja auch eine unterirdische Zahl ist. Und am Ende, ja, die Turnover haben dann auch noch, Carr hat einen Fumble verloren, Adam Prentice hat auch noch einen Fumble verloren für die Saints. Die sind nicht so wirklich richtig reingekommen ins Spiel und die zweite Halbzeit war eigentlich komplett dominiert worden von den Bucks. Hier rauszuheben ist auf jeden Fall Chris Goodwin, der 8 für 114 Yards war. Ein bisschen ärgerlich ist, dass sich der andere, wie Mike Evans, hat sich wohl irgendwie verletzt, der musste raus. Muss man mal gucken, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Aber ja, die Bucks am Ende mit einem ganz gefühlt lockeren Sieg.
Aber das scheint für mich so, als wäre, weil du gerade die Statistik von Cameron gesprochen hast, so, dass die First Option im Pass nicht funktioniert. Und dass man dann noch irgendwie guckt, dass man irgendwie den Ball los wird und dann auf den Running Back auf Kamara wirft und dann natürlich sofort gestoppt wird. Also es zeigt nur, dass die Defense der Buccaneers da wirklich gute Arbeit geleistet hat. Insgesamt die Saints gut im Griff hatten. Ja, und Baker Mayfield, ich will nicht sagen, viel zu früh, also Comeback Player of the Year wäre zu viel, aber dass man überhaupt immer eine gute Saison zuschreiben kann, ist echt, finde ich schon, war nicht zu erwarten. Und es freut mich sogar für ihn. Ich war nie ein Baker Mayfield-Fan, aber ich finde das cool. Der überzeugt.
Ja. Gut. Dann Commanders Eagles. Auch ein Spiel, was überraschend in die Overtime ging, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ja. 34-31 am Ende für die Eagles. Sie behalten damit ihre weiße Weste, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Letztes Jahr haben sie ihre Serie von der ungeschlagen in die Saison gestartet sind. Ich glaube, nach 8 Spielen haben sie dann gegen Washington, das war das Team, was sie damals gestoppt hat. Man hat nicht so wirklich viel erwartet. Sam Howell hatte letzte Woche, keine Ahnung, ewig viele, ich glaube 4 Interceptions hat er geworfen in dem Spiel letzte Woche für die Commanders. Er hat insgesamt 5 schon in diesem Jahr, ist 19 Mal gesackt worden schon. Also da hat man eigentlich erwartet, dass Jalen Carter und Co. in der D-Line der Eagles ihren Spaß haben werden. Aber ja, die Commanders haben es irgendwie geschafft, in dem Spiel drin zu halten, haben sogar auch geführt die ganze Zeit, also haben 17-7 geführt bis zur Halbzeit. Die Eagles ja auch noch nicht so richtig, naja, sie gewinnen, aber überzeugend ist es im Moment bis jetzt noch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, beschwert man sich darüber, dass man schlecht gewinnt oder sagt man einfach, ey, ist doch gut, dass wir gewinnen, solange und wenn wir nicht unseren besten Ball spielen, dann kann das ja nur besser werden.
Ich glaube, man freut sich über jeden Sieg. Also ich glaube, man kann nie sagen, dass man ein einfaches Spiel vor sich hat und sagt, lass uns hoch gewinnen. Überraschend, dass Washington so stark war. Wir haben es in der Kneipe geguckt, das erste Spiel noch da. Ich habe nicht alles gesehen davon. Aber jedes Mal in der Red Zone, wenn irgendwie von links gebrüllt wurde, war das ein Tisch von Cowboys-Fans. Und ich dachte, was geht denn da wieder ab? Das war Washington da wieder gescored. Also ganz klar gegen Philadelphia. Und am Schluss waren sie doch enttäuscht, dass jetzt die Eagles gewonnen haben. Ich hätte Washington gegönnt.
Ja, weil die auch am Ende, wie gesagt, 17-7 zur Halbzeit für Washington, dann kamen die Eagles, sind in Führung gegangen, 31-24 und mit einer Sekunde auf der Uhr haben die Commanders es nach einem 64-Yard-Drive in einer Minute 40 mit einem Touchdown-Pass auf Dotson tatsächlich noch geschafft, das Ding in die Overtime zu bringen. Und da hat dann am Ende das Field Goal von Jake Elliott gereicht für die Eagles, weil Washington in seinem Drive keine Punkte aufs Board gebracht hat.
Aber würdest du sagen, dass die Eagles für dich jetzt in der Saison mit 4-0 die klaren Favoriten sind und extrem gut performt haben, wie man es vielleicht von ihnen erwartet hat? Oder sagst du auch bei dem Ergebnis zum Beispiel gegen Washington, wo sie jetzt eigentlich auch mit Glück oder knapp gewonnen haben, Glück will ich nicht sagen, aber halt knapp, ist das für dich ein Team, was immer noch zum Top-Favoriten zählt, oder ist es ein bisschen gebröckelt, dieser Status?
Also ich glaube, die 49ers sehen besser aus gefühlt im Moment, wenn man die jetzt mal nimmt. Jetzt hat man immer die Dolphins mit auf dem Zettel gehabt. Die sahen jetzt heute nicht so gut aus, dafür sind die Bills, das sahen sehr überzeugend aus in den letzten drei Spielen, außer in dem Spiel gegen die Jets. Ja, also ich denke bei den Eagles halt noch immer, da ist noch so viel Ceiling, also da ist noch so viel Platz nach oben, dass man irgendwie denkt, die kriegen das bestimmt schon hin. Sie haben auch zwei neue Coordinator, Defense und Offense, also das muss sich auch erstmal einspielen. Und im Moment kann man einfach nur sagen, sie gewinnen die Dinger, und von daher ist alles, ja, es wäre Jammern auf hohem Niveau, glaube ich. Also ich kenne ja unseren Lenny, und der wird wahrscheinlich nicht zufrieden sein und da die ein oder andere Schwäche sehen, aber ja, was will man bei 4-0 sich beschweren am Ende des Tages, oder? Also, und diesmal muss man auch sagen, das Laufspiel, was in den letzten Wochen immer sehr, sehr stark war, war diese Woche nicht so stark. Also diesmal hat Jalen Hurts tatsächlich eher mit über 300 Yards Passing, 2 Touchdowns, hatte keine Interception, und auch sonst haben die Eagles, ich glaube, kein Turnover gehabt, nee, kein Fumble auch nicht. Also von daher eine saubere Leistung, und auch AJ Brown, könnte man sagen, mit seinem Breakout-Game in dieser Saison mit 175 Yards bei 9 Receptions und 2 Touchdowns. Also wenn wir hier vorhin, der hat 19,4 Yards pro Catch gemacht, was hatten wir vorhin bei 2,4 von Kamara? Also das war auf jeden Fall ein guter Unterschied. Und auch die Defense der Eagles hat am Ende 5-6 gegen Sam Howell zusammengebracht. Also ja, ich würde sagen, vielleicht ist Washington auch einfach gar nicht so schlecht. Die sind ja auch 2-2. Also von daher, da auch Brian Robinson draus zu heben, 14 Carries, 45 Yards. Der hatte einen Touchdown, und ja, muss man mal sehen, wie das da weitergeht. Jahan Dotson und Terry McLaurin, eigentlich wie immer verlässlicher Receiver, 8 Receptions für 86 Yards. Gut, gehen wir weiter. Noch Vikings Panthers. Ja, das war auch so ein Spiel. Ich bin wirklich hier schlecht vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe mir auch das Ergebnis nicht eingetragen. Auf jeden Fall. 21-13. Also enge Kiste Vikings, genau so war das. 0-3. Panthers auch 0-3. Wir hatten vorhin schon das Spiel Bears gegen die Broncos. Das waren die zwei Spiele mit den einzigen Teams, die 0-3 sind. Und die Statistik hat eigentlich für mich klar für die Vikings gesprochen, die zwar 0-3 sind, aber statistisch tatsächlich die drittbeste Offense der Liga hatten. Also Kirk Cousins führt auch die NFL an mit 1075 Yards Passing und damit einen Rekord für Vikings-Verhältnisse aufgestellt für 3 Spiele. Also das ist, was das angeht, läuft das alles. Was ganz lustig ist, wenn man sich heute seine Statistik anguckt, hast du das gerade aufgerufen? Wenn du jetzt mal siehst, der hatte eigentlich die ganzen Spiele immer 300 Yards, und jetzt heute, sie haben immer verloren und heute?
Heute gewonnen mit 139 Yards, das stimmt. Woran hat es gelegen? Gute Frage. Ich meine, dass Mattison mit 17 Versuchen 95 Yards schafft, das ist ordentlich, ne, mit 5,6 im Schnitt. Akers noch 40 Yards dazu, also Laufspielzug, würde ich sagen, hat funktioniert. Woran hat es gelegen, dass sie vorher mit einer noch stärkeren Cousins-Leistung verlieren? Obwohl er heute auch noch 2 Interceptions beigesteuert hat, ne? Also an den Stats kann man nicht genau erahnen, warum es heute besser war. Ich habe nur, wie gesagt, immer auch mit dem linken Auge zuschauen können bei dem Spiel. Ich habe immer nur gesehen, dass Bryce Young mehr am Boden lag, als er stand eigentlich.
Hat auch 5-6 kassiert von der Vikings Defense, also die hat ganz gut performt. Und die Vikings holen ihren ersten Sieg. Das wird Gianni und unsere Freunde vom Vikings-Podcast in der Footballerei sehr freuen. Die waren nämlich, meine ich, heute auch im Stadion und haben direkt danach im Stadion schon ihre Podcast-Folge aufgenommen.
Die waren mit den Vikings im Stadion?
Ja.
Wow. Cool.
Ja, als Vikings-Fan, die sind gerade auf USA-Reise und die, jetzt haben sie sich mal ein Vikings-Spiel angeguckt. Und genau, also die Vikings gewinnen das Ding. So, jetzt können wir uns, glaube ich, nicht mehr länger davor verschließen, weil es ist das letzte Spiel, was noch auf dem Zettel steht. Die 2-1 Steelers gegen die 1-2 Texans. Das Spiel endete 6-30 für die Texans. Das war's mit dem Frühstücksei. Ja, also du bist ja auch wie ich schon sehr lange Steelers-Fan. Was war heute los und was ist bei den Steelers los insgesamt? Also die Offense wieder einfach gar nicht am Start und man hat das Gefühl, wenn die Defense nicht mindestens, keine Ahnung, 5 Turnover generiert und selber 1-2 Touchdowns macht, dann sehen wir nicht gut aus.
Richtig, also für mich auch heute noch überraschend ist, dass sogar selbst heute Najee Harris gar nicht mal so ein schlechtes Spiel hatte, sondern das Beste der Saison sogar für ihn, mit 71 Yards. Noch Warren war ordentlich, also der Laufspiel war jetzt nicht komplett Katastrophe, wie es, wie gesagt, davor war. Aber Kenny Pickett, das passt für mich vom Playcalling nicht, das passt vom Rhythmus her nicht, er wirkt nicht selbstbewusst. Er hat seine Passleute, er hat Skillplayers, er hat Freiermuth, er hat Pickens, er hat so viele Leute, wo er eigentlich spielen könnte, und er hat auch eigentlich eine O-Line, die ihm ja oft nicht die Zeit gibt. Das ist ein Problem, aber ich will es auch nicht nur auf die O-Line schieben. Also ich war mir hat Pickett gar nicht gefallen, leider auch ja dann im dritten Quarter verletzungsbedingt.
Was du übrigens gejinxt hast, erinnerst du das noch?
Habe ich das?
Du hast heute Mittag, hast du mir gesagt, oder gestern, ich weiß nicht, wann haben wir uns gesehen, das erste Mal hier gestern. Da hast du gesagt, und wenn der Pickett dann mal ausfällt oder so, dann haben wir ja noch den Trubisky dahinter. Das hast du gestern gesagt. Du hast damit gejinxt, dass er sich heute verletzt.
Vielleicht war es schuld, das kann sein. Aber ja, das was ich als Pickett rausflog, dachte ich so, weißt du was, Trubisky ist nicht schlechter. Also es wird, ob jetzt Trubisky spielt oder Pickett, war für mich bisher in der Saison jetzt fast egal. Pickett hat für mich jetzt in den letzten zwei Spielen doch gut performt und ich dachte, komm, jetzt schaffen wir's. Aber ey, er sah genauso schwach aus wie zu Beginn der Saison. Also macht mir Sorgen, wo das hinführt mit ihm. Und hinzu kam halt einfach noch, dass die Defense überhaupt nicht performt hat heute. Ich dachte, dass die Stroud heute wirklich von links und rechts mit Highsmith und Watt klar dominieren. Rookie Quarterback, Tomlin spielt gegen Rookie Quarterbacks eigentlich immer souverän. Aber das war wieder heute desaströs. Also wirklich in allen Bereichen. Das tut weh zuzuschauen. Also ja,
war mir sehr geknickt. Haben wir sehr geknickt, genau. Genau, ja, also es war 16-0, dann 16-6, da hat man gedacht, die Steelers kommt vielleicht nochmal ran. Dann sind sie beim vierten Versuch dafür gegangen an der 33, haben nicht das Field Goal genommen. Dabei hat sich Pickett dann verletzt, weil er gesackt wurde. Also das war quasi doppelt bitter.
Es war ja richtig, den vierten zu laufen. Also ich hätte gekotzt, hätte jetzt gepuntet oder Field Goal. Was war es? War Field Goal? Nee, ein Puntversuch wäre das gewesen, ne? Nee, die hätten Field Goal machen können. Richtige Entscheidung zu machen, zu gehen und dann nicht nur, dass du den Viert nicht schaffst, sondern dann verlierst du noch deinen Quarterback. Also es war ein Spiel zu vergessen und mein Gott. Ich meine, wir waren vor dem Spiel Division Erster mit 2-1, wir waren sogar Zweiter der ganzen AFC und haben drei Spiele eigentlich noch nicht wirklich gut performt. Wir hatten ein starkes, das Nummer 2, das Spiel, wo wir defensemäßig wirklich gut waren. Aber das ist jetzt wirklich beängstigend, wo wir da stehen mit 2-2, wo wir sagen können, ey, wir sind noch im Rennen, aber wo soll das hinführen? Da muss sich einiges ändern und Pressekonferenz von Tomlin hieß, er wird gravierende Veränderungen vornehmen. Ich bin gespannt, was das bedeutet.
Matt Canada,
ich wäre froh, wenn er morgen sagt, pass auf, er ist raus. Ich glaube nicht, dass die Steelers das machen. Ich glaube auch nicht nur, dass es an ihm liegt.
Aber was wären denn für dich sonst gravierende Änderungen?
Das ist die Frage. Also ich würde sagen, Pickett kannst du nicht rausnehmen, es sei denn, er verletzt. Du musst ihn spielen lassen. Das ist halt das, was ich eigentlich auch nur glaube, was er damit meint, dass er da gravierende Änderungen vornimmt, dass er eigentlich den Canada mal ersetzen wird. Ich weiß auch gar nicht, gegen wen. Wenn du mich fragen würdest, wer soll es machen? Keine Ahnung, Roethlisberger.
Hat sich ja schon angeboten, oder?
Ja, warum nicht? Oder Des Bryant hieß es auch schon, glaube ich, es gab verschiedene Ideen. Nein, also ich glaube, dass da muss sich was ändern und es muss auch vielleicht personell eine Veränderung geben, aber du hast recht, ich wüsste auch nicht, wen man in der Offense jetzt wirklich rausnimmt. Ob man kann auch jetzt nach dem Spiel nicht sagen, Warren ist Nummer 1 und dann G wird Nummer 2. Oder es hieß ja Gerücht, man will Jonathan Taylor holen. Vielleicht holt man ihn jetzt, weil man sagt, man braucht ihn. Aber auch das würde ich nicht sagen, ist der Grund. Mir fehlt es ein bisschen an der Körpersprache. Es mir fehlt komplett an der ganzen Selbstbewusstheit, die eigentlich die das haben müssten. Und wie gesagt, die Offense war extrem schwach, aber mir hat heute die Defense überhaupt nicht gefallen.
Erwähnen dürfen wir natürlich in all unserem Frust über die Steelers, oder vergessen dürfen wir in all unserem Frust über die Steelers CJ Stroud nicht, der gefühlt den besten Eindruck macht von all den Rookie-Quarterbacks, die in der ersten Runde genommen wurden, der jetzt schon wieder 300 Yards, das ist sein zweites 300-Yard-Spiel mit 6 Touchdowns, insgesamt keine Interception in den ersten 4 Spielen. Also vor dem kann man den Hut ziehen, würde ich sagen. Er hat auch noch 4 Mal gelaufen für 16 Yards. Ja, kein Sack eingesteckt. Das hat natürlich auch ist nicht unbedingt gut für die Defense der Steelers. Und Devin Singletary hat heute auch noch einen Touchdown geworfen sogar. Das war auch ein Trick-Spielzug, der dann am Ende die Texans auf die Siegerstraße eindeutiger gebracht hat, nämlich zum 23-6. Und danach Nico Collins, ist auch so ein Spieler. Also die haben Brandon Cooks gehen lassen vor der Saison und man hat eigentlich auch gedacht, die Texans mal gucken, wie die sich einordnen, aber die haben zumindest hier Nico Collins, hat jetzt schon zum zweiten Mal, der war 7 von 108 für 168 Yards und 2 Touchdowns. Also ja, Damien Pierce auch mal mit 81 Yards bei 24 Carries, also die sehen gar nicht, keine Ahnung, so schlecht aus. Tank Dell, der letzte Woche so krass performt hat, hatte heute nur einen Catch, aber das hat dann Nico Collins aufgefangen, Dalton Schultz auch mit einem Touchdown. Ja, die sehen also auf jeden Fall viel besser aus als erwartet, die Texans, würde ich sagen.
Die sehen seit Woche 3 gut aus. Ich erinnere mich noch, ich hab den Kutsche, lieben Gruß, in Woche 2 war das, im Radio angerufen, im NFL-RTL-Radio. Und da habe ich ihn angerufen, hat er mir die Frage gestellt, wen von den Rookie-Quarterbacks sehe ich denn als stärksten? Stroud, Bryce Young oder Richardson? Und da war für mich, nach Woche 2, war für mich Stroud der Schwächste eigentlich von den dreien. Mittlerweile, wie du gesagt hast, ganz klar, er ist mich jetzt wirklich echt überzeugt, seit dem dritten Spieltag und die Texans, ganz ehrlich, so wie die heute gespielt haben, auch letzte Woche gegen Jaguars, absolut ernst zu nehmen. Und Stroud ist wirklich von den drei definitiv, okay, Richardson war auch stark heute, wenn er gesund ist, der kann was. Für mich ist Bryce Young jetzt definitiv die Nummer 3 von den dreien. Also, fehlerfrei gespielt, Texans, jawohl, muss man sagen, auch 2-2 jetzt ernst zu nehmen.
Genau. Damit kommen wir zum Ende dieses Spieltags. Ein Spiel gibt's noch, beziehungsweise 2 Spiele gibt's noch. Es gibt jetzt noch Sunday Night Jets gegen die Chiefs. Und morgen Nacht gibt's natürlich auch noch die Giants gegen die Seahawks, wenn ich mich nicht irre. Und da spreche ich dann wieder mit Nico, der ist nämlich im Stadion drüben. Und mit dem spreche ich dann danach wieder. Mal gucken, ob die Giants da was reißen können gegen die Seahawks. Ich glaube, wir beide verabschieden uns jetzt ins Bett. Ich hänge hier am Ende noch das Ergebnis von Sunday Night kurz dran. Und dann wünsche ich euch ja viel Spaß. Wir hören uns morgen wieder beim Frühstücksei nach dem Monday Night Game und startet gut in die Woche rein. Für alle, die in London waren, kommt gut nach Hause, die das hier hören und die ihr noch hier seid in der Stadt. Und dann, was machst du?
Definitiv jetzt schlafen. Die Bar war auch eben gerade zu. Also ich gehe jetzt auch pennen und werde auch, glaube ich, schnell einschlafen können.
Ja, danke nochmal, Chung, dass du dabei warst für die ersten Spiele dieses Sonntags. Ich komme jetzt noch zu Sunday Night, Kansas City gegen New York. Und wie ich vorher schon geunkt habe, ist es ja die NFL. Deswegen wurde es halt nicht ein 100-0, wie man hätte vermuten können. Wenn man auf den Rekord der beiden Teams geblickt hat und vor allen Dingen auf die Quarterbacks gefühlt, war das ja das Spiel bester QB der Liga gegen den schlechtesten QB der Liga. Mahomes hatte die Chance, mit einem Touchdown-Pass Dan Marino für die wenigsten Spiele, die man braucht, bis man 200 Passing-Touchdowns hat, einzustellen. Das hat er auch geschafft, kann ich vorwegnehmen. Und die Jets sind halt das schlechteste Team in der Offense in Points, Yards und First Downs und New York hat einfach nur 2,8 Yards per Play mit Wilsons 2 Starts zusammengebracht. Also wer sollte da glauben, dass die Jets irgendeine Chance gegen die Chiefs haben? Es kommt dann wie immer anders, als man denkt. Es fing allerdings so an. Taylor Swift war im Stadion natürlich die wichtigste Antwort Frage beantworte ich hiermit vorweg. Es fing an mit einem Field Goal, Harrison Butker 3-0, First Quarter, dann ein Touchdown, Isaiah Pacheco, 48-Yard-Lauf zum 10-0. Dann folgte der zweite Touchdown, Noah Gray, 34-Yard-Pass von Patrick Mahomes zum 17-0. Das war dann auch der Record-Setting-Touchdown, den ich eben schon geredet hat. Damit hat er Dan Marino überholt, was das angeht. Und dann war aber plötzlich mit dem ersten Viertel die Herrlichkeit der Chiefs vorbei. Denn Mahomes am Ende eine Statline hingelegt von 18:30, 203 Yards und ein Touchdown, zwei Interceptions. Hat er eigentlich noch eine dritte haben müssen, würde jetzt ein Jets-Fan sagen. Dazu komme ich dann gleich noch. Und vom zweiten Viertel an übernahmen gefühlt die Jets das Kommando. Denn auf einmal gab es einen Safety in der Endzone, weil Javon Taylor ein Face Mask gegen sich gepfiffen gekriegt hat. Dann 17-2, dann gab es einen Greg Zuerlein Field Goal zum 17-5 und dann kam tatsächlich ein Touchdown-Pass von Zach Wilson auf CJ Uzoma zum 17-12. Zwischendurch schoben die Chiefs dann am Ende des zweiten Viertels nochmal einen Field Goal ein zum 20-12, Harrison Butker 37 Yards. Und dann gab es das dritte Viertel, da gab es dann tatsächlich auch noch einen Touchdown für die Jets, Alan Lazard nach einem 10-Yard-Pass von Zach Wilson. Also der heute mit einer Statline, die sich eigentlich wirklich sehen lassen kann, 28 von 39 für 245 Yards, zwei Touchdowns, auch nur zwei Sacks zugelassen in die Jets. Also das sah heute wirklich einiges besser aus. Garrett Wilson mit 9 Catches für 60 Yards, Alan Lazard, wie gesagt, mit einem Touchdown und CJ Uzoma mit einem Touchdown. Ansonsten, ja, war nicht viel. Also keine Interception von Zach Wilson und am Ende macht der Unterschied wahrscheinlich der einzige Turnover der Jets. Mit 10:51 noch zu spielen im vierten Viertel gab es dann den ersten wirklichen Failure von Zach Wilson. Er hat einen Snap nicht gecatcht, sozusagen lost the snap, und Tershawn Wharton hat den Ball recovered und Mahomes und die Chiefs haben ihn an der 47 der Jets wieder übernommen. Danach gab es eine Interception von Michael Carter, dem zweiten, bei dritten Down und 20 von der Jets 40. Und diese Interception, die wurde dann zurückgenommen, weil es angeblich einen Holding Call von Sauce Gardner gab. Und da sind, glaube ich, bei den Jets alle Sicherungen durchgeknallt. Auf jeden Fall erst kurz danach, was man auch verstehen konnte, wenn man das Replay gesehen hat, kurz danach hat Mahomes dann es geschafft, die Chiefs bis an die 2-Yard-Linie der Jets zu führen und dort lief dann die Zeit aus. Robert Saleh war so sauer, dass er sich noch eine Unsportsmanlike Conduct Penalty eingefangen hat und konnte sich am Ende auch nicht mehr wirklich beruhigen, was dieses Ende angeht. Aaron Rodgers war auch im Stadion, hat sich zumindest das Ganze angeguckt. Ja, so ist es dann am Ende ausgegangen. Ein bisschen kontrovers. Die Jets-Fans würden sagen, sie sind um den Sieg vielleicht sogar gebracht worden durch diese vermeintliche durch diese Interception, die nicht stehen blieb. Und die Kansas City Chiefs überraschend schwach dann hinten raus, eigentlich im Prinzip nach dem ersten Viertel nicht mehr viel zustande gebracht. 23-20 endet also das Spiel. Die Chiefs bringen das Ding irgendwie nach Hause und die Jets fallen auf 1-3. Die Chiefs 3-1. So sieht's aus. Das ist der Sonntag, Nacht zusammengefasst. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, beziehungsweise einen schönen Tag. Startet gut in die Woche, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao.